Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyan wa
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 10. Januar 2022, gleich dem 20. D 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Resozialisierung eines Parias«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, vom Ausland unterstützte Randalierer gaben vor, gegen Schwächen zu protestieren, versuchten aber, Stärken zu zerstören. Iran forderte enge Zusammenarbeit mit Syrien zur Herstellung der Stabilität in der Region. Russischer Gesandter. Westliche Sanktionen hinter sich verschlechtern der humanitären Lage in Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Vom Ausland unterstützte Randalierer gaben vor, gegen Schwächen zu protestieren, versuchten aber, Stärken zu zerstören. Der Revolutionsführer Ayatollah Khamenei hat erklärt, die Feinde versuchten, den Fortschritt und die Stärke Irans durch die jüngsten gewalttätigen Unruhen im Land zu zerstören. Die Randalierer seien nicht wirklich auf die Straße gegangen, um gegen die wirtschaftlichen Nöte zu protestieren, die das iranische Volk infolge westlicher Sanktionen durchmache, sagte Ayatollah Khamenei am Montag in seiner Ansprache vor einer Gruppe von Menschen aus Rom anlässlich des Jahrestages des Volksaufstands in der Heiligen Stadt gegen das frühere von den USA unterstützte Pahlavi-Regime im Jahr 1978. Es besteht kein Zweifel, dass wir jetzt mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Können diese Probleme gelöst werden, indem man Mülleimer anzündet, auf die Straße geht und Unruhen anzettelt? Sie wollten die Mängel nicht beheben, sondern versuchten vielmehr, die Stärken des iranischen Volkes auszulöschen, bemerkte der Revolutionsführer. Ayatollah Khamenei betonte, dass ausländische Feinde offen in den landesweiten Unruhen im Land verwickelt waren, während die USA und europäische Länder die Unruhen offen anheizten. Der Revolutionsführer fügte hinzu, dass der Medienrummel gegen die Islamische Republik darauf abziele, den Eindruck zu erwecken, dass die Randalierer mit wirtschaftlichen Problemen und Mängeln anderen Sektoren des Landes unzufrieden seien. Sie wollten jedoch nicht, dass die Schwächen verschwinden. Das Ziel war vielmehr, die Stärken des Landes auszulöschen, sagte Ayatollah Khamenei weiter. Der Revolutionsführer wies auch auf Versuche hin, die darauf abzielten, die nationale Sicherheit Irans zu untergraben, den wissenschaftlichen Fortschritt des Landes durch die Schließung von Bildungs- und Wissenschaftszentren zu stoppen, das Wachstum der einheimischen Produkte zu behindern und boomenden Sektoren wie dem Terrorismus zu schaden. Iran fordert enge Zusammenarbeit mit Syrien zur Herstellung der Stabilität in der Region. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Montag bei einem Treffen mit dem syrischen Vize-Außenminister Ayman Soussan in Teheran eine engere Zusammenarbeit mit diesem arabischen Land zur Herstellung von Stabilität, Sicherheit und Ruhe gefordert. Er betrachtete den Ausbau der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich als eine unvermeidliche Notwendigkeit für die beiden Länder, um die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen. Soussan seinerseits ehrte das Andenken des Märtyrers General Soleimani und seine besondere Rolle im Kampf gegen den Terrorismus in Syrien und in der Region. Er dankte außerdem Iran wegen der Unterstützung Syriens bei der Bekämpfung des Terrorismus und Extremismus sowie wegen seiner Bemühungen um die Lösung der Syrienkrise und forderte den Ausbau der ausgezeichneten Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus, basierend auf den strategischen Ansichten der hochrangigen Regierungsverantwortlichen beider Länder. Bei diesem Treffen wurde Amir Abdollahian zudem über die jüngsten Entwicklungen im politischen Syrien-Friedensprozess informiert. Die Unterstützung Teherans für die legitime Regierung Syriens während der Krise in diesem Land und die Bekämpfung verschiedener Terrorgruppen sind Beweise für die strategische Zusammenarbeit zwischen Iran und Syrien. Nach der IS-Niederlage in Syrien sind die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus nun ausgebaut worden und es gibt klare Aussichten für die Entwicklung dieser Beziehungen in allen Bereichen. Russischer Gesandter: Westliche Sanktionen hinter sich verschlechtern der humanitäre Lage in Syrien. Russlands UN-Gesandter machte den Westen für die sich verschlechternde humanitäre Lage in Syrien verantwortlich und sagte, westliche Sanktionen hätten die Stabilisierungsbemühungen in dem von der Krise betroffenen Land behindert. Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates argumentierte Vassili Nebenzia, dass Sanktionen ein wesentlicher Faktor für die Verschlechterung der humanitären Lage in Syrien seien. Westliche Delegationen beschreiben detailliert ihre Bemühungen, Syrien humanitäre Hilfe zu leisten, verschließen aber ihre Augen vor einem anderen unangenehmen Thema, ihren kriminellen einseitigen Sanktionen, die gewöhnliche Syrer betreffen, sagte Nebenzia, nachdem der Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution zur Verlängerung der Hilfsmechanismen in Syrien bis zum 10. Juli verabschiedet hatte. Tatsächlich verstümmern westliche Länder die Krise absichtlich, um den Prozess der Normalisierung der Situation im Land einzudämmen und die Bemühungen ihrer rechtsmäßigen Regierung zu diskreditieren, sagte er. Der russische Diplomat stellte fest, dass der Westen absichtlich künstliche Barrieren für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus Nachbarländern errichte, aus Angst, dass die syrische Regierung im Falle einer Massenrückführung von Syrern politische Befürworter erhalten würde. Wir glauben, dass solche schmutzigen politischen Spielchen mit Syrien gestoppt werden müssen. Das ist auch der Wille der syrischen Nation, sagte er. Wir wollen, dass allen Syrern humanitäre Hilfe geleistet wird, ohne mit zweierlei Maß zu messen und ohne Diskriminierung. Wir wollen, dass dies ehrlich geschieht, ohne Politisierung und parallele einseitige Maßnahmen, da solche Praktiken die Funktionsfähigkeit jeglicher humanitärer Hilfe untergraben, so Nebenzia. Der russische Gesandte forderte die anderen Teilnehmer auf, keine Zeit zu verlieren und das Mantra fallen zu lassen, dass der grenzüberschreitende Hilfsmechanismus keine Alternativen hat. Myanmar: 112 Rohingya, auch Kinder, wegen Fluchtversuch vor Vorgehen gegen Muslime inhaftiert. Die Behörden von Myanmar haben 112 Muslime der Rohingya-Minderheit, darunter ein Dutzend Kinder, zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie versuchten, ohne legale Dokumente nach Malaysia zu flüchten, berichteten staatliche Medien. Sie wurden letzten Monat in der südlichen Region Ayeyar Wadi festgenommen und am 6. Januar verurteilt, wie aus einem Bericht hervorgeht, der von Global New Light of Myanmar unter Berufung auf örtliche Polizeibeamte veröffentlicht wurde. Die inhaftierten Kinder seien am Sonntag in einer Jugendschule in der Nähe der größten Stadt des Landes und des Handelszentrums Yangon verlegt worden, berichtete die Zeitung, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Der Bericht bezeichnete die Gruppe als Bengalen, ein abwertendes Wort für die verfolgte muslimische Minderheit, der die Staatsbürgerschaft im mehrheitlich buddhistischen Myanmar verweigert wird und die häufig eine Reiseerlaubnis benötigt. Myanmar weigert sich, die Rohingya als Bürger anzuerkennen und verweigert ihnen grundlegende Menschenrechte, während Amtsträger sogar darauf verzichten, das Wort Rohingya zu verwenden, was Eingeborene aus Rakhine bedeutet, einem Staat in Myanmar, in dem sie jahrhundertelang gelebt hatten, bevor die staatlich geförderte Gewalt im Jahr 2017 begann. Im Jahr 2017 führten buddhistische Extremisten, die vom Regime in Myanmar unterstützt wurden, ein schreckliches Vorgehen des Militärs gegen die Rohingya-Gemeinschaft an und zwangen mehr als 750.000 Rohingya, ihre Häuser zu verlassen und in Nachbarländer Zuflucht zu suchen. Tausende Rohingya-Muslime wurden Berichten zufolge massakriert, vergewaltigt und gefoltert, während Kinder in lodernde Feuer geworfen wurden. Mehr als 390 Dörfer wurden entweder teilweise oder vollständig zerstört, größtenteils durch Feuer, was 40% aller Dörfer in Rakhine ausmacht. In den letzten 5 Jahren haben Tausende von Rohingya-Flüchtlingen ihr Leben riskiert, um das mehrheitlich muslimische Malaysia und Indonesien zu erreichen, um ein neues Leben mit grundlegenden Menschenrechten zu beginnen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 9 Grad, Mashhad minus 7 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Havaye Gerye. Das heißt, mir ist nach Weinen zumute.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر که اون دو شده به سینه نزدیک، به من پراک نزدیک، از اون جدا جدا. من چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم دنوی به یاد آشنا من. نه چشم دل به سویی نه باد دل سبویی که تر کنم گلویی بیاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آن که او دو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir Ihnen in der letzten Sendung Kandovan vorgestellt, das einzige lebende Felsendorf Irans in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Landes. Heute wollen wir Sie mit einem weiteren Ort aus dieser Provinz bekannt machen, nämlich Ushtobin, der wegen seiner historischen Struktur und seinen reichen Wäldern zu den einzigartigen Ortschaften Irans zählt. Bleiben Sie also dran. Nachdem man am Uferrand des schönen Flusses Aras in Ost-Aserbaidschan entlang gegangen ist, kommt man in die historische Ortschaft Ostubin in Julfa, die wie eine glänzende Perle inmitten der Wälder von Arasboron jeden Blick auf sich zieht. Ostubin liegt 95 Kilometer östlich von Julfa, 150 Kilometer nördlich von Tabriz und 3620 Meter über den Meeresspiegel. Es besteht aus drei Gemeinden, Haroz, Siavushan und Jafarabad, und gilt als ein Bergdorf, das von vielen Tälern umgeben ist. Die Gegend hat ein kaltes Klima, lange Winter und ist mehrere Monate mit Schnee bedeckt. Die Struktur von Ostubin ist wegen physikalischer Faktoren wie Unebenheiten, dem steineren Boden, steilen Grundstücken und besonderen klimatischen Bedingungen sehr begrenzt und kann sich nur auf der nördlichen Seite weiterentwickeln. Historisch gesehen soll das Dorf nach den zurückgebliebenen Bauten zu schließen 700 Jahre alt sein. Einige Inschriften, die mit der Solz-Schrift, eine Art der islamischen Kalligraphie, in der Zeit des Safawiden-Herrschers Tahmasp geschrieben wurden, aber auch Marmor-Inschriften aus dem 8. und 9. Jahrhundert sind Beweise für die lange Geschichte dieser Ortschaft. Manche Architekturen stammen angeblich aus der Zeit der Aschkaniden. Die Dorfbewohner sprechen hier auf Azeri, Türkisch und Tati. Da Ostubin im Aras-Tal liegt und vom guten Klima der Gegend Moran und auch der westlichen Seite des Kaspischen Meeres beeinflusst wird, hat es ein mildes, angemessenes Nordklima. Deshalb gibt es in diesem Dorf auch viele Gartenprodukte, mit denen die iranischen Märkte beliefert werden. Es sind viele große Obstgärten zu sehen, wo Kirschen, Aprikosen, Maulbeeren, Sauerkirchen, Granatäpfel, Feigen, Weintrauben, Walnüsse, Äpfel, Birnen, Pfirsiche und Mispeln gedeihen. Die Früchte dieses Ortes, besonders die Kirschen und Aprikosen, werden in weite Teilen Aserbaidschans geliefert. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Ostubin auf Gärtnerei und Viehzucht. Die meisten Dorfbewohner haben große, obstreiche Gärten und leben vom Verkauf ihrer Ernte. Auch Seide wird schon seit sehr langer Zeit in der Ortschaft produziert und viele Bewohner beziehen ihr Einkommen aus der Seidenraupenzucht. In Ostubin gibt es viele Seidenwerkstätten. Es werden dort auch kleine Teppiche gewebt, die zu den Handarbeiten der Frauen gehören und die neben der Seidenraubenzucht zu den Einkommensquellen der Familien zählen. Die Häuser dieses historischen Dorfes liegen an einem steilen Berghang. Deshalb mussten die Bewohner bei deren Planung sehr klug vorgehen und sie errichteten die Wohnbauten auf eine Weise, dass jeder Hof eines Hauses das Flachdach eines anderen Gebäudes darstellt. Die Bauten wurden treppenförmig ohne Zäune mit offenen Terrassen gebaut. Holztüren, umrandet mit weißer Farbe, Lehmmauern und die Inschriften über den Türen sowie die bestehende Architektur aus Steinen neben den Mauern machen das Dorf noch anziehender. Die Lage dieser Ortschaft inmitten der zahlreichen Gärte und Bäume bilden eine einzigartige Landschaft, die jeden ins Auge fällt. Liebe Hörerfreunde, das Dorf Ostobin gehört zu den wenigen Dörfern, in denen das Projekt zur Verbesserung der wertvollen dörflichen Architektur durchgeführt wird. Dieses Projekt ist ein Teil der Weiterentwicklung von Dörfern, die das iranische Ministerium für Wohn- und Städtebau für spezielle und kultivierte Ortschaften geplant hat. Für Dörfer, also die historische, kulturell, architektonische und tourismusfördernde Bauten und Landschaften besitzen. Daher hat man sich auch mit der Gemeinde Ostobin auseinandergesetzt und geprüft, wie man Lebensaussichten wiederbeleben kann, die Lebensqualität steigern und die Lage des Dorfes stabilisieren kann. Zum Beispiel wurden Gehwege gründlich saniert und gepflastert, Mauern verputzt, der Hauptplatz verbessert und die bedeutenden Architekturen renoviert. Die Durchführung dieses Projektes hat dazu geführt, dass das Dorf nun wie neu erscheint und dadurch viel attraktiver wurde. Die Geschichte Ostobins und die zahlreichen natürlichen Sehenswürdigkeiten, wie die Gärten und die Vielfalt der Pflanzen, sowie die schönen Aussichten und Wasserquellen können viele Touristen anziehen.
Als natürliche Attraktion dieser Gegend kann der Aras-Fluss genannt werden. Dieser Fluss ist 1042 Kilometer lang, er entspringt in den Bergen Mingoldar in der Türkei und fließt von Westen Jolfaz nach Osten bis Pars Abad in Moran. Aras und seine schönen Uferlandschaften haben großen Einfluss auf den Tourismus. Die Kirche San Stefanos, 16 Kilometer westlich von Jolfa und an der südlichen Seite des Aras-Flusses, liegt in dem verlassenen Dorf Dardeşam. Diese Kirche, deren Name auf Stefanos einen bekannten Christen aus dem 1. Jahrhundert zurückgeht und die im 9. Jahrhundert errichtet wurde, zählt zu den vielen Sehenswürdigkeiten Irans. Sie hat eine große Festungsmauer mit 7 Wachtoren, eine Gebetszelle und ein Kloster sowie einen Stall, einen Glockenturm und eine Heukammer. Der Wasserfall Kharabe Diraman ist ein attraktives Naturwunder dieser Region. Er befindet sich an der Grenze von Iran und der Republik Aserbaidschan am Rande des Aras-Flusses. Die Badeanlage Kordasht liegt auch neben dem Aras in der Nähe der gleichnamigen Ortschaft. Dieses Bad wird wegen seines Entwurfes im Inneren und den schönen Wandmalereien bewundert. Das Wasser des Bades stammt aus dem Aras-Fluss. Es wird in einem speziellen Ofensystem erwähnt und in die kleinen Becken geführt. Auf den ersten Blick ist das Bad auf der flachen Fläche nicht sichtbar, weil es in der Tiefe gebaut wurde, was die Besonderheit dieser Anlage ausmacht. Es befindet sich neben einer Zitadelle und beide Bauten wurden in der Zeit von Abbas Mirza, dem Stellvertreter von Fathali Shah, während des Krieges zwischen Iran und Russland errichtet. Liebe Hörerfreunde, früher war Ostobin wegen seiner gebirgigen Landschaft und den schwer befahrenen Wegen nur mit dem Vieh erreichbar und Fahrzeuge konnten nicht dorthin fahren. Aber nach der Islamischen Revolution und in den letzten Jahren hat man eine gute befahrbare Route zu diesem Dorf gebaut. Wenn man in die unberührte, wundersame Natur Ostobins reist, so gleicht das einer Reise durch die alte iranische Zivilisation und Kultur. Ostobin wurde im Jahr 1999 auf die Liste des iranischen Nationalerbes gesetzt. Bis zu einer weiteren Folge aus dieser Sendereihe. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Nafari mit dem Titel Kavir, auf Deutsch Wüste.
کاشکی باز بارون بباره خبر تازه بیاره خاک تشنه بیقراره منم اون کویر تنها که غریب این دیاره که هزار تا قصه داره دونه دونه آرزوها تو دلم میشه دوونده برای گلای قرفر چه ترانه ها که خونده همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم دوست دارم تو رو ببینم حرفی بزن چیزی بگو بی تو من بی تو من تنها ترینا اگه بارون بزنه خبر از معجزه اومدنه اگه بارون بزنه قصه عاشق شدنه شبهای دوری سیاهه تنهایی تنها پناهه چشمای عاشق براهه همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم دوست دارم تو رو ببینم حرفی بزن چیزی بگو بی تو من بی تو من تنها تری کاشکی باز بارون بباره خبر تازه بیاره خاک تشنه بیقراره منم اون کویر تنها که غریب این دیاره که هزار تا قصه داره دونه دونه آرزوها تو دلم میشه دوونده برای گلای قرفر چه ترانه ها که خونده همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم دوست دارم تو رو ببینم حرفی بزن چیزی بگو بی تو من بی تو من تنها تری
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Resozialisierung eines Parias. Weiterhin guten Empfang.
We'll be right back.
Mitte November entschloss die Biden-Regierung, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Immunität gegen eine Klage der Verlobten des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi genießt. Die offizielle Erklärung der USA für diese Immunitätsgewährung lautet, dass sich der Status von bin Salman im September offiziell geändert hat, als er zum Premierminister ernannt wurde. Die Entscheidung stieß auf wütende Reaktionen. Khashoggis Ex-Verlobte Hatice Cengiz schrieb auf Twitter, dass Jamal heute mit diesem Urteil erneut gestorben ist. Zweifellos hat die jüngste Entscheidung dem saudischen de facto Führer eine Genehmigung zum Töten gegeben. Aber die Frage ist, wie viel kostet ihn diese Erlaubnis? Während seines Wahlkampfs bei den US-Präsidentschaftswahlen gelobte Joe Biden, Saudi-Arabien als Ausgestoßenen zu behandeln. Im Weißen Haus angekommen, genehmigte er die Veröffentlichung einer CIA-Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass bin Salman die Operation angeordnet hatte, die zu Khashoggis Ermordung führte. Allerdings traf Biden Mitte Juli in Jeddah bin Salman. Ein Treffen, das die Beziehung zwischen den beiden neu setzen sollte. Und ein paar Monate später beschlossen die USA, trotz aller Höhen und Tiefen, den saudischen Kronprinzen vor Klagen wegen seiner Rolle bei dem Mord zu schützen. Journalistin.
Yes.
Sie geraten wegen ihres Fauststoßes mit dem Kronprinzen unter viel Kritik. Ich möchte Ihnen nur die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Aber wie können Sie sicher sein, dass ein weiterer Vorfall, ein weiterer Mord wie der an Jamal Khashoggi nicht wieder passiert? Joe Biden, US-Präsident. Was für eine dumme Frage. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Ich habe nur klargestellt, wenn so etwas noch einmal vorkommt, werden Sie, die Saudis, Ihre Antwort und noch viel mehr dazu bekommen. Tatsache ist, dass Washington dem diplomatisch isolierten Prinzen, der die Kontrolle über die saudischen Petrodollars hat, im Austausch Zugeständnisse abgerungen hat. Nur wenige Wochen vor dem Urteil startete Saudi-Arabien eine Reihe von Initiativen, um offenbar erneut die Gunst Washingtons zu gewinnen. Beispielsweise stimmten die Saudis bei einem Treffen der UN-Generalversammlung im Oktober für eine von Washington geführte Resolution, in der der Beitritt von Teilen der Ostukraine zu Russland für illegal erklärt wurde. Karen Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses. Der Präsident wird strategisch durchdenken, was das Überprüfungsprozess ist und wie wir diese Beziehung fortführen. Er wird sich Zeit nehmen, um sich mit Mitgliedern beider Parteien, mit Partnern, Verbündeten und auch mit den Saudis zu beraten. Wir haben seit der Kürzung der OPEC Plus zur Kenntnis genommen, dass Saudi-Arabien bei den Vereinten Nationen gegen Russland gestimmt und auch 4 Millionen Dollar zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der humanitären Bedürfnisse der Ukraine zugesagt hat. Die Saudis spielten zudem eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung eines hochkarätigen Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine, bei dem einige britische und US-Bürger befreit wurden, die im Kampf für das ukrainische Militär gefangen genommen worden waren. Seit dem Mord an Khashoggi haben die USA den Saudis gedroht, ihre Waffenverkäufe einzustellen. Aber in Wirklichkeit war die Aussetzung von Waffenverkäufen sehr unwahrscheinlich. Im vergangenen August genehmigte Biden nach seiner Reise nach Saudi-Arabien Waffenverkäufe in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich ist Saudi-Arabien seit einem Jahrzehnt der größte Waffenkäufer der USA. Solche Verträge haben stets als Schweigegeld für ein Land gewirkt, das die Menschenrechte zum glänzenden Deckmantel seiner außenpolitischen Rhetorik gemacht hat. Donald Trump, ehemaliger US-Präsident.
If you look in terms of dollars, $3 billion. Aber wenn Sie es in Dollars ansehen, 3 Milliarden Dollar, 533 Millionen Dollar, 525 Millionen Dollar, das sind Kleinigkeiten für Sie. Wir hätten es erhöhen sollen. 880 Millionen Dollar, 645 Millionen Dollar, 6 Milliarden Dollar. Das ist für Fregatten. 889 Millionen, 63 Millionen. Und das ist für verschiedene Artillerien. Die verschwenderischen Einkäufe, die Bin Salman nicht nur bei der westlichen Rüstungsindustrie getätigt hat, sondern bei allen Arten von Industrien, von Technologie über Sport und Unterhaltung bis hin zu Investmentbanking und Bauwesen, wurden durchgeführt, um ihn auf der globalen Bühne zu resozialisieren. Kyriakos Mitsotakis, Premierminister von Griechenland. Es ist eine Gelegenheit, die Stärke unserer strategischen Beziehungen zu bekräftigen. Wir werden wichtige Vereinbarungen unterzeichnen und die Gelegenheit haben, die regionalen Entwicklungen weiter zu erörtern. Und wie wir diese wichtige Beziehung zwischen unseren beiden Ländern weiter festigen können, wobei wir besonderen Wert auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit legen. Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien. Ich glaube, wir haben auch historische Chancen, von denen wir heute vieles vollenden werden, indem wir das Stromnetz verbinden, womit wir Griechenland und Südwesteuropa durch Griechenland mit der viel billigeren erneuerbaren Energie versorgen können. Wir werden heute eine Absichtserklärung dazu unterzeichnen. Außerdem arbeiten wir an Wasserstoff und wie wir Griechenland als Drehscheibe für Europa auf Wasserstoff umstellen können. Das ist ein Wendepunkt für uns beide. In einem anderen Fall bestätigte ein türkisches Gericht im April die Übertragung des Falls Khashoggi an Saudi-Arabien. Gökmen Başbinar, Rechtsanwalt.
Adil yargılama ilkesinin olmadığı Suudi makamlarına devretmiştir.
Das Gericht hat den Fall an die saudischen Behörden übertragen, wo keine Aussicht auf ein faires Verfahren besteht. Wir werden gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Wir haben dafür 7 Tage Zeit. Hatice Cengiz, Khashoggis Verlobte. Es ist eine herzreißende Situation. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte, insbesondere in der Neuzeit, wird die Menschheit Zeuge einer solchen Sache. Es ist sehr erschütternd für mich, dass sich ein so großer Mord in Richtung eines mangelnden Ergebnisses bewegt. Aber ich bin hoffnungsvoll. 2 Monate später traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Bin Salman, das bisher stärkste Zeichen für eine Trendwende in den Beziehungen seit 2018. Jetzt erwartet die Türkei, dass Saudi-Arabien bis zu 20 Milliarden Dollar in türkische Staatsanleihen und Konten einzahlt, um die Devisenreserven des wirtschaftlich angeschlagenen Landes anzukurbeln. Als mehrere Lobby- und PR-Firmen nach Khashoggis Ermordung ihre Verträge mit Saudi-Arabien kündigten, verdoppelte das Königreich den Gehalt der Firmen, die auf seiner Gehaltsliste verblieben. Allein in den ersten 6 Wochen nach dem Tod von Khashoggi erhielt Corvus Communications, die langjährige PR-Agentur für das Königreich in Amerika, fast 18 Millionen Dollar von der saudischen Regierung. Saudi-Arabien spendete 2019 fast 270 Millionen Dollar an 144 amerikanische Universitäten und insgesamt 440 Millionen Dollar seit dem Tod von Jamal Khashoggi. 4 Jahre nach Khashoggis Zerstückelung und seinem Verschwinden aus dem saudischen Konsulat in Istanbul ist die Resozialisierung des saudischen Kronprinzen abgeschlossen. Nachdem Biden im Wahlkampf 2020 versprochen hatte, Saudi-Arabien zu einem Paria zu machen, reiste er zu einem Besuch in das Land, der bin Salman die Legitimität verlieh, nach der er sich sehnte. Und die Menschenrechtsbedenken tauchen zwar in den Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA und Saudi-Arabiens auf, erheben sich aber kaum zu einer obersten Priorität für Bidens außenpolitisches Team. Reporter: Wie war die Antwort des Kronprinzen auf Ihre Kommentare zu Khashoggi? Joe Biden, US-Präsident. Er sagte im Grunde, dass er nicht persönlich dafür verantwortlich sei. Ich deutete an, dass ich dachte, er sei es. Er sagte, er sei nicht persönlich dafür verantwortlich und sei gegen die Verantwortlichen vorgegangen. Und dann habe ich weiter darüber gesprochen, wie der Umgang mit der Opposition und gegen die Kritik an der saudischen Regierung in anderen Ländern für mich als Menschenrechtsverletzung angesehen wird. Of the Saudi administration in other countries was viewed as, to me, a violation of human rights. Für die USA ist das Geld in Saudi-Arabien zu groß, um es zu ignorieren. Und der saudische Kronprinz weiß das gut. Er hat Milliarden der Petrodollars des Königreichs ausgegeben, um das Stigma eines Mordes zu beseitigen. Und der Anführer der freien Welt scheint damit ziemlich zufrieden zu sein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.